Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hinter vorgehaltener Hand. In einem kleinen, verträumten Dorf in der Steiermark, umgeben von Bergen, saftigen grünen Wiesen und verwunschenen Wäldern, spielt die Geschichte der kleinen Emma. Doch was wie ein moderner Heimatfilm beginnt, der seine Zuschauer zum Träumen einlädt, ist in Wirklichkeit das erste Kapitel eines Medizinkrimis voller Angst vor dem Andersartigen. Fast 3 Jahre ist es her, dass sich Christina bei einem Auslandssemester in Graz in den ebenso kernigen wie attraktiven Schreiner Jonas verguckt hat. Nach seiner Lehre hatte er für ein halbes Jahr wild gefeiert und so manche Nacht zum Tag gemacht. Es war genau das ungestüme Leben ohne Pflichten und ständige Beobachtung, was Jonas in dieser Zeit brauchte. Denn der junge Mann kam aus einer dörflichen Welt, die gesteigerten Wert auf Traditionen legte. Er war aufgewachsen in einer Gemeinschaft, die sich abschirmte und stolz darauf war, das gute alte Leben der Vorväter in einer sich rasant wandelnden Welt mit WLAN und Smartphones möglichst lange zu konservieren. Mit regionalen Bräuchen und einer tiefen Verbundenheit zur heimatlichen Natur stemmten sich die Bewohner gegen den Fortschritt, den sie nicht als Chance, sondern als Bedrohung wahrnahmen. Lange musste Jonas unter der Marienstatue der Wohnstube mit seinem Vater und den Großeltern die Konditionen für seinen Abschied auf Zeit verhandeln. Sie hatten ihn nur schweren Herzens ziehen lassen und nicht ohne ihrem Buben zuvor das Versprechen abzunehmen, nach dem Ausflug in die Stadt wieder in die Wiege der Familie zurückzukehren. Für Jonas war es wie eine Befreiung gewesen, in dieser pulsierenden jungen Studentenstadt auf Gleichaltrige aus aller Welt zu treffen, vor allem auf Christina. Aus einer Sommerromanze in der beliebten Universitätsstadt wird bald eine Fernbeziehung, denn Christina will unbedingt ihr Jurastudium beenden, während Jonas sich nach dem plötzlichen Unfalltod seines Vaters entschließt, die familieneigene Schreinerei in seinem Heimatdorf zu übernehmen. 2 unterschiedliche Lebensentwürfe prallen aufeinander und hinter vorgehaltener Hand geben selbst Christinas beste Freundinnen der deutsch-österreichischen Liebe keine dauerhafte Chance, denn Jonas wirkt auf sie verschroben, sturköpfig und wie aus einer Zeitmaschine gestiegen. Doch zur großen Erleichterung des Paars schließt seine Familie die Städterin nach ihrem Antrittsbesuch in der steirischen Idylle rasch ins Herz. Nach monatelangem zeitaufwendigen Pendeln zwischen Hessen und der Steiermark nimmt das Leben des jungen Paars voller Gegensätze eine unerwartete Wendung. Dass dies erst der Anfang einer gemeinsamen Reise ist, die nicht nur geografische Grenzen überschreiten wird, weiß zu diesem Zeitpunkt noch keiner der beiden. Wenige Wochen nach ihrem letzten Besuch auf der Alm, wie Christina das verschlafene Dorf, in dem Jonas wohnt, liebevoll nennt, wacht sie in ihrem Frankfurter Apartment mit heftiger Morgenübelkeit auf. Das kann doch gar nicht sein, denkt sie im ersten Moment ungläubig. Denn jetzt schwanger zu werden, ist wirklich das Letzte, was sie in ihrem Leben gebrauchen kann. Und wozu nahm sie eigentlich, seit sie 16 war, die Pille? Doch der Streifen des auf dem Rückweg vom Büro gekauften Schwangerschaftstests spricht eine deutliche Sprache. Dann fällt ihr der letzte Abend bei Jonas ein. Das Antibiotikum gegen ihre hartnäckige Bronchitis. Der Kräuterschnaps mit seinen Freunden. Der bevorstehende Abschied am nächsten Morgen und die letzte gemeinsame Nacht für viele Wochen. Antibiotika und Verhütung. Eine Geschichte voller Missverständnisse, denkt sie sarkastisch. Und ihre Gedanken beginnen Achterbahn zu fahren. Gut, sie liebt Jonas, hat nach ihrem Studienabschluss aber gerade erst einen gut bezahlten Job in einer Frankfurter Anwaltskanzlei angetreten. Goodbye, Leichtigkeit. Hello, Probleme, schießt es ihr durch den Kopf. Und sie pfeffert den Test, der ihre Lebenspläne auszulachen scheint, laut scheppernd auf den gefliesten Boden ihres Badezimmers. Für ihre ambitionierten Karrierepläne ist die Neuigkeit ein Desaster. Christina ertappt sich dabei, das mögliche Szenario einer ungeplanten Familiengründung im Detail durchzuspielen. Sieht sie sich wirklich als Mutter, die früher oder später mit Mann und Kind am urigen Eichentisch des jahrhundertealten Bauernhauses mitten im Nirgendwo gemeinsam zu Abend isst? Denn darauf würde es hinauslaufen. Mittlerweile kennt sie den tief in seiner Heimat verwurzelten Jonas gut genug und ihr wird abrupt klar, dass die Entscheidung gegen das Kind auch eine Entscheidung gegen ihn sein würde. 8,5 Monate später. Auf dem Flur der Geburtsstation der Grazer Klinik warten Jonas Großeltern nervös auf die Ankunft ihres Urenkels. Das erste Mal seit über 10 Jahren haben sich die beiden Mitsiebziger auf den Weg in die große Stadt aufgemacht, nachdem sie zuvor erfolglos versucht hatten, die Geburt ins geliebte Heimatdorf zu verlegen. Die vorbeikommenden Krankenschwestern müssen beim Anblick der drolligen Alten schmunzeln, denn Trachten sieht man im Grazer Stadtbild sonst nur an besonderen Feiertagen. Doch für Christina und Jonas ist dieser Tag genau das. Ein Feiertag. Der Geburtstag ihres Kindes. Doch als die Wehen immer heftiger werden, erkennt Christina zum ersten Mal Nervosität in den Augen der bisher sehr souverän auftretenden Hebamme. Um die werdenden Eltern nicht zu beunruhigen, ruft die Geburtshelferin nun betont gefasst den Arzt in den Kreissaal. Das Kind scheint Schwierigkeiten zu haben, den Geburtskanal zu passieren, und seine Herztöne werden schwächer. Der erfahrene Gynäkologe trifft, ohne lange zu zögern, die richtige Entscheidung. Das Kind wird binnen weniger Minuten durch einen Notkaiserschnitt auf die Welt geholt. Christina ist trotz der widrigen Umstände der Geburt überglücklich. Durch das als Sichtschutz zum Vater gespannte grüne OP-Tuch kann sie nicht sehen, dass die Hebamme und der Arzt sich besorgt über das Neugeborene beugen. Doch dann verändert sich Jonas sonst an Gelassenheit kaum zu überbietende Mimik, und Christina bekommt es mit der Angst zu tun. Hallo Martin.
Hallo liebe Esther.
Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Mhm. Ich bin aber nicht erfreut und ich möchte den letzten Satz des ersten Teils unserer Geschichte aufnehmen. Auch ich bekomme es mit der Angst zu tun. Und eigentlich möchte ich mich beschweren über diesen ganz besonders fiesen Cliffhanger des ersten Teiles unserer Geschichte. Das Kind atmet noch nicht mal. Wir wissen noch nicht mal, atmet das Kind. Tja, wir werden hier, ganz besonders ich, werde hier einfach so hängen gelassen. Ich möchte das mal ganz klar aussprechen. Und ich hätte mir mehr gewünscht.
Tja, jetzt musst du ein bisschen noch warten. Ja. Aber vielleicht
Und alle müssen mit ihr warten. Aber wir
wollen ja nicht, dass die Geschichte schon zu Ende ist an dieser Stelle. Aber der erste Teil bietet natürlich viel Diskussionsstoff.
Ich bin mir auch ganz sicher, dass das Ende des ersten Teils deswegen so gewählt wurde, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, über Schwangerschaftskomplikationen und ganz speziell
den Notkaiserschnitt zu sprechen.
Schon in dem Wort liegt das, worüber wir sprechen sollten. Notkaiserschnitt.
Also der Notkaiserschnitt wird ja durchgeführt, wenn während der Geburt lebensbedrohliche Komplikationen für die Mutter oder das Kind auftreten. Oder, und so die häufigsten Gründe für einen Notkaiserschnitt sind zum Beispiel Stresszustände des Kindes, also Fetal Distress.
Fetal Distress. Stress für das Kind.
Geburtsstillstand, das heißt, ist ja auch so das häufig mit einer der häufigen Themen, die da eine Rolle spielen.
Geburtsstillstand heißt, das Kind bewegt sich nicht mehr weiter im Geburtskanal.
Genau, oder
bleibt stecken.
Plötzliche Geburtskomplikationen, und da können wir ja jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail reingehen. Vielleicht kindlicher Stresszustand, was ist das überhaupt?
Sauerstoffmangel.
Mhm. Beim ungeborenen Kind ist das dann häufig erkennbar an den abnormalen Herztönen. Mhm. Es gibt ja immer so eine kontinuierliche Überwachung der Herztöne. Ja. Das ist ja so ein Standardverfahren, das auch immer mitläuft, um die Gesundheit des Babys zu gewährleisten.
Mhm. Solange es gut läuft, macht es die Hebamme. Und es ist auch nur die Hebamme, die dabei ist. Und wenn jetzt Herztöne zum Beispiel schwächer werden, dann ruft sie einen Arzt hinzu.
Ganz genau. Mhm. Also das wird gut überwacht mittlerweile und es ist ein sehr gut etabliertes Verfahren. Ne? Mhm. Und Da könnte es zum Beispiel so sein, dass es zu einer sogenannten Nabelschnurkomplikation kommt.
Wenn zum Beispiel die Nabelschnur mit in den Geburtskanal gerät, das heißt, das Kind drückt selbst auf die Nabelschnur. Das ist eine Komplikation, die ich kenne.
Ja, genau. Also es, oder dass die Nabelschnur sich so richtig um den Hals legt dann, ne?
Was dann bedeutet, es kommt nicht nur durch eine Sauerstoffmangelversorgung dadurch, dass die Nabelschnur abgeklemmt ist, sondern auch noch, dass der Hals des Kindes abgeschnürt ist.
Ja, genau. Also das ist die sogenannte Nabelschnurumschlingung, ne? Mhm. Und das ist dann halt ein absoluter Notfall und da muss man dann relativ schnell handeln.
Was fällt uns bei unserer Reise durch die Problematiken, die möglichen Problematiken noch ein? Ich kann dir erzählen, dass man mir gesagt hat, bei meiner ersten Schwangerschaft, ich hatte eine Plazenta previa. Das bedeutet, dass die Plazenta vor dem Geburtskanal liegt. Also vor dem,
liegt die Plazenta so tief in der Gebärmutter, dass sie den Gebärmutterhals teilweise oder auch vollständig dann bedeckt. Und das kann dann halt zu Blutungen während der Schwangerschaft und dann auch zur frühzeitigen Geburt führen.
Mhm. Man hatte mir damals gesagt, möglicherweise ist dann ein Kaiserschnitt notwendig.
Mhm. Ja, insbesondere um dann die Blutung zu vermeiden.
Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich wollte das absolut nicht akzeptieren. Ich kann mich daran erinnern, dass ich nur halb zugehört habe. Ich dachte, das ist eben diese Haltung, was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Ich habe die letzten 3 Monate täglich zweimal eine halbe Stunde Kopfstand gemacht.
Ja, okay, gut.
Ich war jung, ich habe keinen Schwangerschaftskurs mitgemacht und ich habe meine Hebamme auch erst 10 Tage vor der Geburt kennengelernt.
Naja, also gut, bei einigen geht's gut und bei einigen geht's dann nicht gut.
Ich bedanke mich bei meinem Schicksal.
Was haben wir noch? Die Plazenta-Abruption. Das ist das vorzeitige Ablösen der Plazenta von der Gebärmutterwand, mhm. was dann auch zu Blutungen und auch zur Gefährdung dann des Fötus führen kann. Mhm. Das kann halt ein Zustand sein, der sowohl für die Mutter als auch für das Kind kritisch werden kann.
Mhm.
Ein wichtiges Thema, auch gerade im Zusammenhang mit der Notsektion oder mit dem Notkaiserschnitt, ist der sogenannte Geburtsstillstand. Dystokie.
Stillstand, also der Geburtsvorgang.
Da bleibt verzögert sich einfach die Geburt oder eine feststeckende Geburt, ne? Wenn das Baby in einer schlechten Position liegt, mhm. Bei einem zu engen Becken vielleicht der Mutter auch, bei einem zu großen Baby.
Oder das Kind zum Beispiel mit dem Po zuerst zum Geburtskanal liegt.
Und dann gibt es dann halt nur noch diese Möglichkeit, Anwendung Geburtszange, Saugglocke oder Kaiserschnitt.
Mhm.
Liegt aber das da hat Kind sich wahrscheinlich auch jetzt schon viel getan. Also ich berichte dann nur so ein bisschen so aus meinen Studienzeiten, was ich da noch zu weiß.
Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass wenn das Kind mit dem Hintern zuerst, also nach zum Geburtskanal liegt, dann gebiert man leichter im Vierfüßlerstand, also auf Händen und Knien. Dann kann die Hebamme besser reingreifen und das Kind holen. So, aber wenn das Kind nicht geholt werden kann über den normalen Weg, dann eben kommt es zum Notkaiserschnitt. Und der, mein lieber Martin, den darfst du erklären.
Den Notkaiserschnitt?
Ja, bitte. Du als Geburtshelfer.
Ich habe keinen einzigen Kaiserschnitt in meinem Leben durchgeführt und will ihn auch nicht durchführen.
Nein. Ich glaube auch, die meisten Frauen würden so antworten, ich will keinen Kaiserschnitt. Obwohl man so oft davon hört, dass gerade in den USA geplante Kaiserschnitte vorgenommen werden, weil es eine wachsende Furcht vor der natürlichen Geburt gibt. Was ich immer schwer zu verstehen finde, denn wenn keine Not vorherrscht, in der Regel in Europa, glaube ich, gibt es einen Grund, wenn ein Kaiserschnitt, also einen wirklich einen notwendigen Grund, um Mutter und oder Kind zu retten, wird ein Kaiserschnitt durchgeführt. Dieser geplante Kaiserschnitt ist ja einfach ein großer invasiver Eingriff. Ja,
also du schneidest durch die Bauchwand und
die Muskeln.
Gebärmutter und dadurch, also, ne, also erst wird die Bauchwand eröffnet, dann Eröffnung der Gebärmutter und dann wird das Baby entbunden, ne, und die Plazenta wird auch noch entfernt. Mhm. Also insofern, ja,
so ein großer
das braucht
Eingriff.
Dann auch eine entsprechende Nachsorge.
Ja.
Das kann zu Infektionen kommen.
Ja.
Es ist sicherlich kritischer als eine normale vaginale Entbindung.
Ja.
Und ja, kann zu Problemen auch im Nachgang führen.
Wir können allerdings aber auch einige Sorgen den Müttern nehmen. Man hat sich lange um das Mikrobiom des Kindes Sorgen gemacht. Wenn es eben nicht über den natürlichen Weg zur Welt gekommen ist, dass es eben nicht mit den Vaginalbakterien in Kontakt gekommen wäre. Und da weiß man aber heute mittlerweile, dass Stillen und auch der Hautkontakt und der Kontakt mit Speichel der Mutter das wiederum ausgleicht. Diese Furcht kann man nehmen.
Ja, und mittlerweile sind die, also die Techniken sind sehr gut, die Nachsorge sind sehr gut, also häufig passiert ja auch nichts. Ne? Also das muss man auch nochmal an der Stelle sagen. Nicht, dass jetzt jemand sagt, hier, es steht jetzt vor der Entscheidung, einen Kaiserschnitt machen zu müssen, weil es einfach auch eine medizinische Indikation vielleicht gibt für einen geplanten Kaiserschnitt oder so.
Mhm.
Oder Notkaiserschnitt. Da muss man auch einfach so ein bisschen die Ängste nehmen. Aber im Vergleich, wenn man halt spontan entbinden kann, ist es natürlich trotzdem besser.
Da bin ich absolut mit dir. Ich bin Team spontane Geburt. Ich bin noch nicht ganz darüber hinweg, wie der erste Teil unserer Geschichte geendet hat. Und obwohl wir so aufschlussreich und interessant jetzt gesprochen haben. Ich bin aber sehr gespannt, wie unsere Geschichte weitergeht und was es ist, dass unsere Mutter Christina so in Sorge versetzt. Hören wir uns den zweiten Teil an?
Ja.
Ja. 6 Jahre später. Aus dem kleinen Bündel mit dem seit Geburt überproportional großen linken Arm und den ungleichmäßigen, wenn auch recht dezenten Wucherungen am Körper ist ein kleines Mädchen geworden, das die steirischen Märchen über Gnome und Berggeister und den Kaiserschmarrn ihrer Uroma liebt. Dass sie im Dorf von so manchem Bewohner selbst für so etwas wie ein Fabelwesen gehalten wird, davon bekommt die kleine Valentina glücklicherweise nichts mit. Aus Respekt vor der seit vielen Generationen im Dorf ansässigen Familie, Jonas handwerklichem Geschick und dem schweren Schicksal, das ihnen davon sind, einige Nachbarn überzeugt, die heilige Jungfrau als Prüfung ihres Glaubens auferlegt hat, zeigt niemand seine Vorurteile offen. Der Vorname Valentina war nicht Jonas erste Wahl gewesen, aber Christina hatte sich durchgesetzt, denn sie glaubte an die Macht der Worte und Valentina heißt die Kräftige, Gesunde. Beides war ihre Tochter augenscheinlich nicht. Aber sie wollte ihr genau diese Kraft wie ein unsichtbares Amulett verleihen. Aus der oft belächelten und einschränkenden Enge des Dorfes war ein vermeintlich sicherer Ort für sie und ihre Familie geworden. Und das war alles, worauf es der jungen Mutter ankam. Für dieses Gefühl der Geborgenheit hatte sie ihre Karriere auf Eis gelegt und war nach Österreich gezogen. Heute ist ein großer Tag für Valentina. Und sie ist schon um 5 Uhr morgens aufgeregt unter die dicke Daunendecke ihrer Eltern in der zirbelholzgetäfelten Schlafstube geschlüpft. Zu dritt fahren sie nach einem rustikalen Frühstück mit Jonas Land Rover in die benachbarte Kleinstadt. Heute bleibt die gutgehende Schreinerei geschlossen, denn den ersten Schultag seiner Valentina will sich der stolze Vater natürlich unter keinen Umständen entgehen lassen. Schon als sie den Schulhof betreten, bemerken sie die ungläubigen Blicke und sehen, wie manche Eltern ihre spöttelnd tuschelnden Kinder politisch korrekt zur Raison rufen. Von all dem bekommt Valentina nichts mit. Sie wird geliebt und dieses Urvertrauen lässt sie neugierig und voller Vorfreude mit ihrer Klassenlehrerin und den anderen Kindern in den Klassenraum gehen. Als die ungleiche kleine Familie am Mittag zurückkehrt, strahlt die Kleine übers ganze Gesicht und zeigt den Großeltern stolz ihre erste Fibel. Doch die gute Laune und der Enthusiasmus der ABC-Schützin schwinden bereits nach wenigen Tagen. Mama, die Kinder sagen Popeye zu mir, weil mein Arm so anders aussieht. Christina merkt, wie das Blut in ihre Beine sackt und gleichzeitig Wut in ihr aufsteigt. Sie hasst Ungerechtigkeit und hat aus genau diesem Idealismus heraus damals Rechtswissenschaften studiert. Niemand sollte sich mit dieser Löwenmutter anlegen, für die ihre Tochter trotz des andersartigen Aussehens das schönste kleine Mädchen der Welt ist. Doch die Schonzeit scheint vorbei zu sein. Und schon am nächsten Mittag steigt Valentina vor der Schule mit verweinten Augen ins Auto. Empört, traurig und voller Unverständnis berichtet sie von neuen gemeinen Hänseleien und Grausamkeiten ihrer Mitschüler. Christina drückt ihre Tochter und nickt Jonas zu, der sie sofort blind versteht. Aufgebracht stürmt sie in Richtung des alten Schulhauses und betritt zielstrebig das Sekretariat. Sie überrascht die Direktorin, die gleichzeitig Klassenlehrerin ihrer Tochter ist, in ihrer Kaffeepause. Die Pädagogin weiß sofort, worum es geht, und bittet die emotional aufgewühlte Mutter ihrer Schülerin in ihr Büro. Christina kann nun die aufgestauten Tränen der Wut und Verzweiflung nicht mehr zurückhalten, und die Worte platzen nur so aus ihr heraus. Plötzlich wird ihr bewusst, dass sie ihre Tochter all die Jahre ausschließlich mit den Augen der Liebe betrachtet hat, und diese erhellende Erkenntnis schmerzt. Denn die vom Kinderarzt stets als gutartig diagnostizierten, aber kosmetisch störenden Hautwucherungen an Valentinas Körper sind genauso wenig zu übersehen wie ihr zu großer Arm. Es ist, als würde ein Schleier fallen. Und plötzlich berichtet sie der sehr zugewandten Grundschullehrerin über das schnelle und ungleichmäßige Wachstum der seit Valentinas Geburt vorhandenen körperlichen Merkmale in den letzten Monaten. Die Mauern ihrer selbst errichteten Festung bröckeln und das antrainierte Selbstbewusstsein weicht schlagartig vor Unsicherung und Hilflosigkeit. Valentina kann hier nicht bleiben, hört sie sich dann mit einer Klarheit aussprechen, die sie selbst erstaunt. Nach dem ersten gemeinen Cliffhanger ist unsere Geschichte direkt 6 Jahre weitergesprungen und setzt an als Valentina, ein Mädchen wurde also geboren, eingeschult wird. Valentina hat einen, wie die Kinder es genannt haben, Popeye-Arm, das heißt ein, und ja auch schön genannt wird in der eigenen Familie, großen Arm, einen vergrößerten Arm. Das war also, was bei der Geburt direkt gesehen wurde, dass es diese besondere Form des Armes gibt. Was ich mich sofort frage, bevor ich mich frage, woran es liegt, dass dieser Arm diese Deformierung hat, hältst du es für richtig, mit einer solchen Besonderheit so lange hinterm Berg zu halten und erst nach 6 Jahren wirklich der Klärung nachgeht?
Das ist schon auch ungewöhnlich, muss man sagen. Ne? Also häufig ist es dann so, wenn sowas direkt bei der Geburt auffällt, dass man dann auch dem nachgeht, guckt, was es vielleicht noch für weitere Probleme geben kann, was für eine Erkrankung dahinter steht. Also es wundert mich schon, muss man einfach sagen.
Aha, also du würdest davon ausgehen, dass in der Geburtsklinik zumindest geraten wurde, dem weiter nachzugehen.
Da bin ich eigentlich von überzeugt, dass das schon auf jeden Fall angesprochen wird. Also das fällt ja schon auf.
Also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass es diesen Rückzug gibt, ne, in eine sichere Rahmenbedingung dieses kleinen Dorfes.
Ja.
Und wäre es etwas gesundheitlich Einschränkendes, hätte sicher auch der Kinderarzt reagiert. Davon gehe ich jetzt mal aus. Es gibt ja den begleitenden Kinderarzt, der für großes Vertrauen sorgt. Jetzt frage ich mich, so eine Dorfgemeinschaft, in diesem Fall glücklicherweise, die geht ganz hervorragend mit der Besonderheit der Valentina um. Valentina heißt ja die Kraftvolle, die Starke.
Gut, aber da muss man sagen, das zeigt ja auch die Geschichte, dort wird ja auch hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Ne?
Und, stimmt, du hast recht, ja.
Und vielleicht auch nochmal, das muss man vielleicht auch nochmal bedenken, vielleicht war ja auch der Umzug aufs Dorf so eine Flucht vor der Realität.
Mhm.
Kommt ja häufig
natürlich
auch vor.
Ja, wobei das Dorf natürlich eine eigene Realität hat. Also es ist nicht der Ausschluss der Realität, es ist nur ein Ändern des Kontextes. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es Kraft gibt oder Selbstbewusstsein, eben andere mit der gleichen Besonderheit zu kennen. Und wenn ich mir vorstelle, ein Kind, das eine solche Besonderheit hat, lernt im kleinen Kindalter eben noch ein anderes Kind mit einem großen Arm oder einem großen Bein mit dieser Besonderheit kennen, dann ist es eben nicht mehr so ganz alleine besonders und fühlt sich inklusiver. Also ist vielleicht der Schritt, sich zu exponieren, also damit nach draußen zu gehen, ein gesunder Schritt?
Das muss man halt diskutieren, ne? Entweder, dass man das irgendwie offen adressiert oder verschweigt sozusagen oder in einem kleinen Rahmen hält, so wie das ja hier passiert ist, also in einem Dorf, wo das eine überschaubare Anzahl an Menschen gibt vielleicht. Mhm. Oder ob man dann halt sagt, genau wie du es auch angedacht hattest, man geht vielleicht wieder in eine größere Stadt, wo sowas häufiger vorkommt, wo man vielleicht auch einen Kindergarten hat, der so eine Inklusion ermöglicht, oder auch eine Schule dann später im Verlauf, wo das so ein bisschen auch zur Normalität gehört, dieses vielschichtige, dieses auch ein bisschen anders sein, wo da nicht so drauf geguckt wird, ne? Mhm. Wo dann vielleicht auch ein Bewusstsein und ein Verständnis für bestimmte Erkrankungen besteht.
Mhm.
Gut, da weiß man ja auch nicht, wie die Leute dann reden, ne? Aber also da kann man vielleicht anders mit dieser Sichtbarkeit von bestimmten Symptomen, von Gegebenheiten umgehen und befindet sich dann nicht mehr so in so einer sozialen Isolation.
Das denke ich eben. Ich glaube, dass Isolation immer ganz schwer auszuhalten ist. Und ich meine gar nicht, dass in eine größere Stadt gezogen werden muss, aber dass man sich zumindest nach außen wendet. Und nur heute haben wir ja diese Möglichkeiten der sozialen Netzwerke und eben Menschen findet, die Ähnliches erleben.
Und ja, und da muss man aber sagen, hier in diesem Fall ist es ja so, das ist natürlich eine besondere Herausforderung, dass man erst so spät dieses eigene Anderssein erkennt, ne? Also das ist ja relativ spät dann auch erst.
Für Valentina, ja, meinst du?
Genau.
Aus die Position der Eltern mag es vielleicht auch Furcht sein, dass dahinter etwas Gefährliches steckt, dass man sich dem nicht stellen möchte? Also einer, dass man eine Diagnose dessen scheut, weil man Angst hat, da könnte noch mehr dahinter stecken?
Das kann sein. Also dieses Verdrängen gibt es ja immer wieder, ne? Auch bei Leuten, die Erkrankungen haben, die merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Dann sich nicht öffnen, nicht zum Arzt gehen und so weiter. Und auf der anderen Seite ist das ja hier so, man weiß, dass da irgendwas nicht stimmt, hat aber Angst davor, dann zu hören, was das schlussendlich ist. Ne?
Mhm.
Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man diesen Schritt natürlich macht, frühzeitig, dann hat man halt auch zum Beispiel in der größeren Stadt auch ganz andere Hilfe, auch zum Beispiel professionelle Hilfe, also ob das psychologische, soziale Unterstützung ist, ob das vielleicht auch der Zugriff auf Selbsthilfegruppen ist, die es ja eher auch in diesen größeren Städten dann mal gibt, wo man sich dann halt auch treffen kann, vielleicht auch mit Familien zusammentreffen kann, wo man dann gemeinsam halt für eine Sache sozusagen kämpft und sich zusammenraufen kann und auch bestimmte, ja, vielleicht auch Freizeitaktivitäten gemeinsam macht. Man findet da ja auch einen entsprechenden Freundeskreis. Das alles muss man halt bedenken bei solchen seltenen Erkrankungen.
Ja. Also in meiner Vorstellung von einer idealen Schule zum Beispiel, also dort, wo Valentina eingeschult wird, ist meine ideale Vorstellung natürlich, man gleicht sich vorher mit der Schulleitung, mit Lehrern ab, man lernt sich kennen und man macht sowas wie einen Fahrplan, ne? Man bereitet eine Klasse, die ja, ne, wenn sie auch gerade eingeschult wird, man bereitet eine Klasse gemeinsam nicht nur vor, sondern man bereitet auf, man lernt sich gemeinsam kennen, jeder stellt sich vor und man thematisiert Besonderheiten. Wir sind alle unterschiedlich und jeder hat seine eigenen Stärken. Dann wäre sowas möglicherweise besser auffangbar.
Ja, das glaube ich auch. Aber das gibt's halt nicht so häufig, ne? Also es gibt ja auch dann Schulen, wo da überhaupt gar kein Interesse hintersteht, solche Themen dann überhaupt anzugehen, ne? Oder die haben andere Probleme dann da. Das gibt's natürlich auch.
Ja,
also, wo
absolut.
Das dann einfach ignoriert wird oder dann auch nicht auf die Bedürfnisse eingegangen wird, ne?
Naja, klar, absolut. Das meine ich ja, meine ideale Vorstellung. Oder solche Schulen muss man dann suchen.
Und da helfen wieder Selbsthilfegruppen wirklich weiter, weil die diese Situation kennen. Es gibt halt spezifische Selbsthilfegruppen. Da kann man vielleicht auch nochmal auf die Achse hinweisen oder den Achse e.V. Also den Dachverband für die seltenen, für Menschen mit seltenen Erkrankungen, die immer zur Verfügung stehen, mit guten Informationen, auch auf die entsprechenden Selbsthilfegruppen verweisen können, Informationsmaterial liefern können. Und das ist wirklich eine ganz tolle Organisation, die aber auch immer nur durch Spenden besteht,
ja.
Also durch Menschen, die wieder solche solche Möglichkeiten dann in der Finanzierung unterstützen.
Ja.
Und da sei auch nochmal darauf hingewiesen, dass dass man durchaus da auch mal unterstützen kann.
Ja, deswegen sitzen wir ja hier zusammen. Wir hören uns jetzt den dritten Teil unserer Geschichte an und wie es mit Valentina weitergeht.
No? Sehr gerne. Okay.
Mein Kotz hat vorige Woche ausgeschickt, jetzt laufen der Haufen kleiner Katzel um und um.
Immer wieder ist Christina davon fasziniert, wie gut Valentina den für sie auch nach 7 Jahren wie eine Fremdsprache klingenden Dialekt versteht. Das Mädchen steht neben der älteren Frau, die allein im alten Forsthaus nebenan lebt, und sie freundlich anlächelt. Mama, krieg ich eins von den kleinen Kätzchen? Christina schaut von den Buchhaltungsunterlagen der Schreinerei auf. Wir besprechen das in den nächsten Tagen mit Papa, ja? Seit ihrem unvermittelten Abgang aus dem Büro der perplexen Schuldirektorin unterrichtet sie Valentina zu Hause und geht nachmittags Jonas in der Schreinerei zur Hand. Doch die Demütigungen haben ihre Tochter verändert. Sie scheint ihre Unbeschwertheit verloren zu haben. Und dies zu sehen, schnürt Christinas Herz zusammen. Es muss sich etwas ändern. Denn auch wenn Valentinas Kinderarzt ihr beim letzten Besuch erneut versichert hat, dass die Tumore der 6-Jährigen gutartig sind, will sie sich nicht mehr damit abfinden, dass Valentina ein Leben ohne präzise Diagnose führen soll. Auch die zuvor ignorierte Melange aus Mitleid und Aberglauben schwebt nun immer öfter wie ein unsichtbares Damoklesschwert über Mutter und Tochter. Ob beim Einkauf im Dorfladen oder den seltenen sonntäglichen Besuchen des Gottesdienstes. Christina will, nein, sie muss ihr Kind vor den zunehmenden Stigmatisierungen bewahren. Außerdem klagt Valentina seit einigen Tagen über starke Schmerzen ihres großen Armes, wie die überdimensionierte Extremität im Familienkreis genannt wird. Als sie dann eines Abends beim Zubettgehen auch noch neue Tumore am Körper ihres Kindes bemerkt, steht die Entscheidung fest. Am nächsten Tag ruft sie im Grazer Krankenhaus an und lässt sich mit der kinderärztlichen Fachabteilung verbinden. Die freundliche Ärztin, die Valentina nur einige Tage später in Augenschein nimmt, ist der erste Mensch, aus dessen Mund Christina das Wort Makrodactylie hört. Der lateinische Fachausdruck für den Riesenwuchs von Fingern, Zehen oder, wie in Valentinas Fall, des gesamten Arms. Ihr, der akribischen Anwältin, wird klar, dass sie es seit der traumatischen Geburt in derselben Klinik vermieden hat, die Ursache für das andersartige Aussehen ihrer Tochter zu ergründen. Vielleicht aus Angst vor einer nicht zu ertragenden Wahrheit. Die Ärztin begutachtet Valentinas Körper weiter ebenso konzentriert wie behutsam. Ganz anders als Valentinas Kinderarzt, der all die Jahre wie ein Komplize für sie war und ihr nur das sagte, was sie hören wollte. Christina blickt auf den versehrten kleinen Körper ihres Kindes und schämt sich. Gleichzeitig ist sie überglücklich ob dieser wertvollen Erkenntnis und sie freut sich über das Engagement von Frau Dr. S., die es mit ihrer positiven Art sogar schafft, Valentina während der Untersuchung mehrmals zum Kichern zu bringen. Die passionierte Pädiaterin, die sich in ihrer Freizeit aus persönlicher Neugierde auch mit Orphan Diseases, wie die seltenen Erkrankungen ebenfalls genannt werden, beschäftigt, vermutet eine neurofibromatöse Störung. Eine genetische Erkrankung, die verändertes Nervengewebe wuchern lässt. Aufgrund von Valentinas ungleichmäßig wachsenden Hautveränderungen tippt sie auf den Typ 1 einer Neurofibromatose, eine seltene Erkrankung, die nach ihrem Entdecker, dem Pathologen Friedrich Daniel von Recklinghausen, auch als Morbus Recklinghausen bezeichnet wird. Da die Eltern der Grazer Ärztin aus der gleichnamigen Stadt im Ruhrgebiet stammen, hat sie sich die Erbkrankheit und ihre Leitsymptome besonders gut eingeprägt. Dr. S. zieht einen befreundeten Kollegen aus der Dermatologie hinzu, der die außergewöhnlichen Hautveränderungen der Schülerin fachärztlich beurteilen soll. Dieser findet allerdings weder passende Hinweise auf die von der Kinderärztin vermutete Erbkrankheit noch auf ihm bekannte Hauterkrankungen. Längst ist die Leidenschaft der Ärztin entfacht und sie konsultiert eine weitere Kollegin, dieses Mal aus der benachbarten Orthopädie. Einen Tag später nimmt auch sie die kleine Patientin ohne Diagnose in Augenschein. Ihr Fazit? Valentinas Knochenveränderungen sind untypisch für alle ihr bekannten häufig auftretenden kindlichen Wachstumsstörungen. Der Fall wird immer rätselhafter. Als die Kinderärztin mit dem Faible für seltene Erkrankungen an diesem Abend endlich Feierabend macht und durch das Krankenhausfoyer schlendert, nimmt der mysteriöse Fall des deformierten Kindes eine vollkommen unvorhersehbare Wendung. Am schwarzen Brett sieht sie aus dem Augenwinkel einen Aushang, der ihre Aufmerksamkeit erregt und den bevorstehenden Gastvortrag eines deutschen Allgemeinmediziners ankündigt, der im Auditorium der Klinik über das Phänomen seltene Erkrankungen aufklären möchte. Sein Name? Dr. Martin Mücke, seines Zeichens Chef des Bonner Zentrums für seltene Erkrankungen. Nach Martins aufschlussreichem Referat über die Schwierigkeiten von Diagnostik und Therapie auf diesem vernachlässigten Feld der Medizin spricht Frau Dr. S. den deutschen Kollegen an und schildert ihm den Fall ihrer kleinen Patientin. Martin hört aufmerksam zu, ist sichtlich beeindruckt vom Engagement der Krankenhausärztin und ihren überdurchschnittlichen Vorkenntnissen im Bereich der Rare Diseases. Da seine Rückreise erst für den übernächsten Tag geplant ist, bietet er spontan an, sich die kleine Valentina am nächsten Tag selbst anzuschauen. Als Christina der Anruf der Ärztin erreicht, kann sie ihr Glück kaum fassen und dankt der Medizinerin überschwänglich für ihren Einsatz. Am nächsten Mittag treffen Valentina und ihre Mutter im Sprechzimmer von Dr. S. auf Martin Mücke. Schnell ist ihm klar, dass seine Grazer Kollegin den richtigen Riecher bewiesen hat und er sich hier einer äußerst seltenen Erkrankung gegenüber sieht, die er in seiner eigenen Laufbahn noch nicht zu Gesicht bekommen hat. Doch muss er beim Anblick der Schwellungen, Beulen und Wülste und des übergroßen linken Arms des Kindes unweigerlich an einen Film denken, der ihn bereits als jungen Medizinstudenten schwer beeindruckt hatte und rückblickend auch mitentscheidend für seine Spezialisierung war. Es handelt sich um den modernen Schwarz-Weiß-Klassiker »Der Elefantenmensch«. Der Film der Regielegende David Lynch basiert auf der Lebensgeschichte von Joseph Merrick, der im viktorianischen England durch furchtbare Deformierungen seines Gesichts und Fehlbildungen des gesamten Knochenapparats zu fragwürdiger Berühmtheit gelangte. Zu seinen Lebzeiten wurde in diesem historischen Fall auf Elefantiasis, eine abnorme Vergrößerung von Körperteilen durch einen Lymphstau als Ursache seiner entstellenden und schwer lebensbeeinträchtigenden Symptome getippt. Erst 2003 konnte Joseph Merrick dann, nachdem zuvor auch Morbus Recklinghausen im Gespräch war, durch die posthume Analyse seiner aus konservierten Haar- und Knochenproben gewonnenen DNS das Proteus-Syndrom zugeordnet werden. Eine nach dem griechischen Halbgott, welcher der Legende nach sein Aussehen zu ändern vermochte, benannte Erkrankung, die im Gegensatz zu Morbus Recklinghausen nicht Nerven, sondern Gewebezellen beeinträchtigt. Martin diagnostiziert die mit Proteus vergesellschafteten allgemeinen klinischen Symptome. Das ist zum einen die mosaikförmige Verteilung von auffälligen Läsuren auf Valentinas Körper, aber auch das sporadische Auftauchen neuer Geschwüre und der voranschreitende, wenn auch langsame Verlauf passen ins Profil der Erkrankung. Durch das Vorhandensein einer asymmetrischen und disproportionierten Vergrößerung des Arms und die lineare epidermale Navy, wie die für Proteus typischen Hautgeschwüre genannt werden, sind außerdem zwei sogenannte Kategorie B-Merkmale des Syndroms vorhanden. Martin regt nun eine genetische Untersuchung zur finalen Bestätigung der vermuteten Erkrankung an. Zwei Wochen später erreicht ihn ein aufgeregter Anruf seiner österreichischen Kollegin. Durch die Analyse von Valentinas Erbgut konnte die dem äußerst seltenen Proteus-Syndrom zugrunde liegende Mutation unzweifelhaft nachgewiesen werden. Da Valentina zur großen Erleichterung ihrer Eltern nicht an weiteren der Kategorie C zugeordneten schwerwiegenden Symptomen wie Gefäßfehlbildungen, der unregulierten Bildung von Fettgewebe oder Veränderungen im Gesicht leidet, konzentrieren sich die Ärzte nun auf die individuelle Planung einer passenden Therapie für die Sechsjährige. Da das Proteus-Syndrom nicht heilbar ist, zielt die Behandlung in erster Linie darauf ab, Valentinas körperliche Beschwerden zu lindern. Dazu muss die Therapie auf jeden Patienten individuell abgestimmt werden. Eine gezielte Physiotherapie soll die durch den übergroßen Arm verursachten Schmerzen erleichtern und zukünftige Beschwerden vorbeugen. Darüber hinaus wird über eine Manipulation der sogenannten Wachstumsfugen diskutiert, in denen sich der Knochen bildet, um weiteres unproportionales Wachstum der Röhrenknochen des betroffenen linken Armes zu bremsen. Ein regelmäßiges Monitoring der gutartigen Hauttumore soll darüber hinaus die Entstehung von Krebs verhindern. Um die seelischen Belastungen durch die erlebte Stigmatisierung zu lindern und Valentinas Selbstbewusstsein zu stärken, gehören auch wöchentliche Sitzungen bei einem Kinderpsychologen zum neuen Alltag des aufgeschlossenen Mädchens. Martin, das Proteus-Syndrom. Proteus, meine ich, ist der Sohn von Poseidon, der ein Meeresgott war. Und Proteus war ein Gestaltwandler,
ja.
Und kommt in Homers Odyssee vor. Riesenwuchs ist ja fast eine schon in sich mythische Krankheit.
Also hier geht's ja um das übermäßige Wachstum verschiedener Körperteile. Und das Proteus-Syndrom ist eine extrem seltene und auch komplexe Erkrankung, weil, wie gesagt, das auch verschiedene Körperteile ja auch betreffen kann.
Das heißt, es kann jeden Körperteil betreffen. Gibt es, es ist eine super rare, eine super seltene Erkrankung. Mhm. Hast du Zahlen spontan, wie viele Menschen betroffen sind auf der Welt?
Also man schätzt so, dass bei ungefähr ein Fall pro 1 Million Menschen liegt. Also es gibt nur weltweit nur wenige 100 Fälle, die dokumentiert wurden. Also damit ist es... gehört es zu den sehr seltenen Erkrankungen natürlich.
Also dann war unser Gespräch und vor allen Dingen mein Angang, sei nicht alleine mit deiner Besonderheit, war das wohlfeil.
Naja, weiß ich nicht, weil
obwohl doch,
es geht
wir
ja jetzt
die
nicht
80
nur,
Millionen?
Es geht nicht nur um dieses ganz spezifische, um diese ganz spezifische Erkrankung, sondern auch wenn andere Kinder anders sind, ja, also die befinden sich ja in einer ganz anderen Gemeinschaft, ja. Also
ja, du bist anders, du hast eine besondere Krankheit, ich habe eine besondere Krankheit, stimmt. Das gibt auf jeden Fall trotzdem Halt und Stärke.
Mhm. Na, und beim Proteus-Syndrom, ja, da wirst du lange suchen, bis du da ein Match findest, ne? Also das ist
jemanden findest, der genauso besonders ist wie du.
Genau. Es gibt andere Besonderheiten und ja, da kann man sich trotzdem auch gut mitverstehen und die haben ja ähnliche Probleme, um dann nochmal vielleicht bei dem Thema der Stigmata zu bleiben.
Ja, ja. Auch da denke ich, dass die Möglichkeit, sich heute medial zusammenzutun, eine ganz großartige Möglichkeit ist, weil ich mir vorstellen kann, dass die Mobilität dieser Menschen schwer eingeschränkt ist.
Ja, nicht nur das. Also wenn man sagt, man sucht halt nach Menschen, die so sind wie man selbst, dann findet man das halt vielleicht auch über die Ländergrenzen hinaus, über die Möglichkeit digitaler Medien. Mhm. Also ich glaube, dass das ganz andere Möglichkeiten mittlerweile gibt. Ne? Mhm. Und bei diesen genetischen Erkrankungen, da gibt es halt teilweise nur ganz, ganz wenige auf der Welt. Ja.
Es gibt nur wenige Betroffene, aber ist die Forschung weiter vorangeschritten? Was kannst du darüber sagen?
Ja, aufgrund der Seltenheit ist das hier auch begrenzt, muss man einfach sagen. Mhm. Es gibt aber anhaltende Bemühungen, also mehr über die genetischen und molekularen Mechanismen der Erkrankung dann auch zu erfahren. Mhm. Das kriegt man aber auch nur hin, wenn man mehrere Fälle dann halt auch findet, mhm, und dann halt jemanden auch aus der Forschung, der sich damit dann auseinandersetzen möchte. Mhm. Das ist ja immer so bei den seltenen Erkrankungen.
Und bislang gibt es also Interventionsmöglichkeiten eigentlich keine, außer dass man etwas wegnimmt chirurgisch? Oder gibt es Möglichkeiten, die Krankheit unter Kontrolle zu bringen?
Da fängt es ja auch wieder an, ne? Aufgrund, mhm, der Seltenheit und der Komplexität der Erkrankung ist es hier sogar schwierig, auch die entsprechenden Spezialisten mit Erfahrung, mhm, im Umgang dann mit der Erkrankung zu finden. Und hier ist so eine interdisziplinäre Herangehensweise ganz, ganz wichtig. Und dann kann man halt auch nur gucken, dass man da Glück hat und Menschen findet oder Ärztinnen, Ärzte findet, mhm, die wissen, wie man damit halt auch umgeht, ne, um, mhm, die Lebensqualität dann zu erhalten. Du hast es schon gesagt, chirurgische Eingriffe sind hier teilweise notwendig zur Reduzierung des Wachstums von den betroffenen Körperteilen, Physiotherapie wieder und die Behandlung von den Hautanomalien, also den Hautveränderungen. Mhm.
Die zusätzlich zu, ja, dem Größen- oder Riesenwachstum.
Da, ja, so Navy, ne? Also Navy, Lipome, auch Gefäßveränderungen, die halt auftreten können, die behandelt werden müssen.
Stichwort Gefäße, Martin, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Körperteil wächst immer weiter, wachsen die Gefäße denn mit? Wird dieses neu gewachsene Gewebe gut durchblutet?
Die werden ja auch durchblutet, mhm, ne? Und wenn du dann halt operativ da vorgehst, das hat natürlich dann auch entsprechende Risiken, die, mhm, da auftreten können. Ja, also ja, das ist und dieses Ungleichmäßige, ne? Also auch die Knochen und das Fettgewebe können ungleichmäßig wachsen und das führt dann halt zu diesen asymmetrischen Körperproportionen. Mhm. Und vor allen Dingen muss man dann sagen, hier kann man sich auch ganz klar vorstellen, was das dann halt auch so in der Außendarstellung, also diese Stigmatisierung wieder.
In der Außenwahrnehmung.
Außenwahrnehmung, was das dann halt auch bewirkt, ne?
Mhm. Du kennst sicher den Film von David Lynch, der Elefantenmensch. Mhm. Der widmet sich, ja, Lynch, nämlich der ein sehr sensibler Künstler ist. Ja. Der Geschichte eines Mannes, der in der viktorianischen Zeit nämlich diese Krankheit hatte, das Proteus-Syndrom, für das es ich weiß gar nicht, ob es den Namen des Syndroms schon gab, als Lynch den, mhm, Film über Joseph Merrick
gemacht hat. Ich glaube nicht. Also das Syndrom wurde ja dann erstmal so richtig beschrieben 1979.
Und hat es dann auch erst seinen Namen erhalten?
Ja. Und dann, wenn wir uns jetzt nochmal auf diesen Fall von Joseph Merrick konzentrieren, mhm, da war es ja so gewesen, man hat erstmal vermutet, das wäre eine sogenannte Elephantiasis.
Und hat man die Krankheit so genannt oder gibt es die Elephantiasis?
Die gibt es, aha, aber das hat eine andere Ursache. Mhm. Und dann hat man bei Joseph Merrick dann erst 1986 vermutet, ja, dass hier das Proteus-Syndrom vorliegen könnte. Mhm. Dann hat man aber überlegt, vielleicht liegt doch eher die Recklinghausen-Erkrankung vor.
Die in der Geschichte vorkommt.
Die da bei, mhm, uns auch hier vorkommt. Das betrifft aber eher die Nerven, mhm, und nicht die Gewebe. Und Dann hat man 2003 dann über eine Genanalyse dann festgestellt, also eine DNA-Analyse festgestellt, dass Joseph Merrick tatsächlich unter dem Proteus-Syndrom litt.
Ah, dann das heißt, dass man posthum von Joseph Merrick, was hat man denn gehabt? Haarproben?
Man hatte Knochen.
Aha.
Und konnte darüber dann die DNA extrahieren.
Aha.
Und dann das Syndrom klassifizieren.
Also so ist Joseph Merrick mehrere Jahrhunderte später aus dem Kuriositätenkabinett und der Sensationsmensch oder des Sensationsmensch-Daseins diagnostiziert worden. Joseph Merrick war ein früher Patient ohne Diagnose.
Ganz genau, ja.
Und es ist dieser frühen Unwissenheit und Unbewusstheit geschuldet, dass Menschen mit solchen Erkrankungen eben als kurios ausgestellt wurden und nicht verstanden wurden. Und jetzt fällt mir Cyrano de Bergerac ein, eine Geschichte, die wir, glaube ich, alle kennen. Da reichte schon eine große Nase aus, um als besonders zu gelten und nicht die Liebe der Schönen zu erlangen. Und ich habe immer gedacht, es ist Cyrano selbst, der darüber entscheidet, ob er sich stellt, seiner Besonderheit stellt. Denn er, der Erdenker und der Erfühler dieser wunderbaren Worte, die er gefunden hat, die ja dem anderen Werber um die Schöne in den Mund gelegt werden, durch die Briefe, die Cyrano schreibt. Hätte er sich selbst gestellt, wäre er geliebt worden. Und so komme ich auf Sichtbarkeit, wenn wir diese Besonderheiten sichtbar machen und den Menschen nahe bringen, dann können sie stärken werden, oder?
Ja, und man muss, glaube ich, immer auch auf diese Besonderheiten hinweisen. Das ist ja auch was Besonderes. Ja.
Mhm. Wollen wir uns verabschieden und uns für den nächsten Fall verabreden?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall verabreden wir uns.
Auf jeden Fall verabreden wir uns. Und ich glaube, wir haben viel nochmal hier behandelt. Wir haben über die einzelnen Bereiche nochmal nachgedacht, über das Thema Stigmatisierung auch nochmal gesprochen, was ja leider immer noch ein sehr, sehr, sehr großes Thema für die Betroffenen ist.
Mhm.
Und ich glaube, es sind die seltenen Erkrankungen, da kann man vielleicht nochmal drauf hinweisen, in der Gemeinschaft sind sie viele.
Sie sind Legion und kommt alle zusammen.
Und damit sind sie nicht mehr selten,
ja.
Unbedingt. Ne?
Mhm.
Und deswegen, ja, sagen wir jetzt an dieser Stelle, bis bald.
Bis bald.
Sie hörten Unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen, oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.